So, wir sind im ersten Buch Mose. Erstes Buch Mose. Vielleicht kannst du ihm aber noch die Bibel aufschlagen, da, Markus. Das wäre vielleicht hilfreich, dass er wenigstens den Text mitlesen kann. Und zwar die Geschichte von Josef. Und seinen Brüdern und Jakob. Kapitel 43, genau. Wir sind mittendrin in der Hungersnot, den 7 Jahren Hungersnot, die Gott über das ganze Land Ägypten und darüber hinaus über die Erde bringt. Die Not, die Gott über die Erde bringt, hat ein Ziel, hat einen Sinn, einen Zweck. Ich habe jetzt gerade angefangen mit Hiob, das Buch Hiob zu lesen. Und das ist gerade das Ringen von Hiob, das ganze Buch über, ringt er darum. Warum? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Was soll das Leiden? So viele Menschen, die sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder diese Frage gestellt haben. Warum lässt Gott das zu? Warum dieses Leiden? Warum dieses Elend? Und in dieser Zeit der Hungersnot haben bestimmt viele, viele Menschen sich gefragt. Was soll das? Warum? Und Gott hat so seine Pläne, wir können da gar nicht, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir sehen das, wir verstehen das alles nicht. Wir sehen aber in der Geschichte von Josef, dass es tatsächlich diese Hungersnot zu etwas führt. Es scheint so, dass ein Plan Gottes sich entfaltet. Und der umfasst mehrere Aspekte. Das eine ist, dass er tatsächlich sein Volk nach Ägypten bringen will. Das hatte er schon Abraham vorausgesagt in Kapitel 15. Dort sprach er davon, Kapitel 15 und Vers 13. Und es ist auch interessant, dass er Abraham das nicht nur sagt, er offenbart es ihm nicht nur, sondern er zeigt es ihm, er lässt es ihn spüren. Diese Finsternis, die über Abraham kommt. Abraham hat noch gar keinen Nachkommen und Gott verheißt ihm nicht nur, dass er ein Kind bekommen wird, sondern er zeigt ihm schon die Geschichte dieses Volkes. Das ist so irre, so Wahnsinn. Und er sagt, sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Und in der 4. Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Ganz spannend, was Gott hier alles offenbart. Sein Plan umfasst einerseits das Volk Israel, aber auch die anderen Völker sind damit eingeschlossen. Und er spricht davon, die Amoriter, die Kanaaniter, die dort leben, sie machen sich schuldig vor Gott. Und Abraham ist berufen worden aus dem Götzendienst heraus und er ist geführt worden in dieses Land Kanaan und hat die Verheißung bekommen, in diesem Land sollst du leben. Und das Irre ist, es ist eben nicht irgendeine Geschichte, es ist nicht Fantasy hier, sondern Wir leben in dieser Geschichte, Jerusalem, der Zankapfel der Welt. Heute. Heute. Das ist die Realität. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen dieses Land verheißen. Und er hat aber seinen Plan der Geschichte. Und hier zeigt er, wie gesagt, einen Teil davon Abraham. Er zeigt ihm diesen Teil der Geschichte, dass sie eben nicht als Volk Israel in diesem Land wachsen und gedeihen werden, sondern dass sie für eine Zeit außerhalb dieses Landes wachsen und gedeihen, zu einem großen Volk werden will. Und dass sie dann in dieses Land zurückkehren werden. Sie werden Diener sein, sie werden Sklaven sein. Aber Gott wird die Nation, wo sie unterdrückt werden, Gott wird sie richten. Also seine Verheißungen sind Ja und Amen. Er hat Abraham zugesagt, ich will dich segnen. Du sollst ein Segen sein. Und Abraham ist deswegen ein Segen, weil er Salz und Licht ist in dieser Welt. Er ist ein Zeuge des lebendigen Gottes in einer Welt voller Götzendienst. Und es wird so sein, tatsächlich, wir sehen in der Geschichte von Josef, dass der Pharao und die Ägypter gesegnet werden durch den gläubigen Josef, der dort diese Führungsposition innehatte. Sie waren offen dafür, der Pharao war offen dafür, Josef zu fragen, Josef zu suchen. Und und so hat Gott ihn gesegnet und das ganze Land Ägypten. Und später, als sie dann Diener und Sklaven waren und Gott das Volk Israel herausgeholt hat aus Ägypten, aus der Sklaverei, sind ganz viele Menschen, die angezogen worden sind von dem Volk Israel, von dem Glauben an diesen einen Gott, von diesem mächtigen Gott, der seine mächtigen Zeichen und Wunder in Ägypten getan hat, seine mächtigen Gerichtszeichen. Sie sind angezogen, sie haben sich angeschlossen dem Volk Israel. Und dann sind sie zurückgekehrt in dieses verheißene Land und dann war die Zeit des Gerichtes für die Amoriter gekommen. Gott hat ihnen Zeit gegeben. Die Schuld war noch nicht voll. Die Zeit des Gerichts war noch nicht gekommen. Und so leben wir heute auch in einer Zeit, wo die Schuld noch nicht voll ist. Die Zeit des Gerichts ist noch nicht da. Aber sie kann, sie wird bald kommen. Bald ist das Maß voll. Es gibt tatsächlich einen Tag des Gerichts. Es gibt einen Tag, wo das Maß voll ist. Wir denken immer, Gott ist ja ewig und endlos und deswegen muss auch seine Gnade ewig und endlos sein. Und ja, sie ist es. Über denen, die ihn anrufen. Über die ist die Gnade ewig. Aber für die, die Gott widerstehen, den Hochmütigen widersteht Gott, den Demütigen gibt er Gnade. Für die, die widerstehen, gibt es einen Tag des Gerichts. Irgendwann ist dieses Leben zu Ende. Das ist das individuelle Gericht. In seinem Wort sagt Gott uns im Hebräerbrief, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Ebenso ist der Welt ein Tag des Gerichts vorausbestimmt. Es gibt einen Tag, wo das Gericht kommt, wo das Maß voll ist. Und gleichzeitig, wo das Leiden, das ungerechte Leiden zu Ende ist. Und das ist die Hoffnungsbotschaft gleichzeitig, was wir vorhin gesungen haben. Und so ist das hier auch die Botschaft an Abraham. Abraham fühlt die Dunkelheit, die Finsternis, und es ist nicht die Finsternis des Gerichts, was über die Amoriter kommt, sondern es ist die Finsternis dieser Zeit der Knechtschaft in Ägypten, die aber begrenzt ist. Irgendwann werden sie herausgezogen werden, irgendwann werden sie ausziehen aus dieser Knechtschaft. Josef hat das auch individuell in seinem persönlichen Leben erlebt. Er ist in die Knechtschaft nach Ägypten gekommen. Er hat es sozusagen vorauserlebt für das ganze Volk. Er war versklavt in Ägypten. So ist es Christus auch vorausgegangen in seinem Leiden. Und wir wandeln in seinen Fußstapfen und sind berufen dazu, in dieser Welt tatsächlich um seines Namens willen zu leiden. Aber dieses Leiden ist begrenzt. So wie es auch Jesus der Gemeinde in Smyrna sagt, ihr werdet verfolgt werden, 10 Tage lang, eine begrenzte Zeit. Sei getreu bis in den Tod, dann wirst du die Krone des Lebens empfangen. Also Gott offenbart hier seinen Plan Abraham schon, und so ist auch die Geschichte, wenn wir sie lesen von Josef, entfaltet sich der Plan Gottes mit dem Volk Israel, aber auch mit den Völkern drumherum. Diese Hungersnot hat einen Sinn, ein Ziel. Aber der einzelne Mensch auf dieser Erde zu dieser Zeit, der hat das wahrscheinlich nicht kapiert, der hat es nicht verstanden. Aber Gott hat einen wunderbaren Plan. Wir sehen, ein anderes Beispiel aus der biblischen Geschichte ist die Geschichte der Verfolgung der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte. Es bricht eine schlimme Verfolgung über die Urgemeinde in Jerusalem herein, wo Menschen zu Tode kommen, Stephanus, der gesteinigt wurde. Und es kommt dazu, dass viele Geschwister aus Jerusalem geflohen sind, Flüchtlinge geworden sind. Aber Gott hat diese Flüchtlingsbewegung gebraucht, um das Evangelium hinauszubringen. Sozusagen andersrum zu dem, wie wir das hier heute erleben in diesen Jahren hier in Deutschland. Bei uns ist es so, dass es Menschen nach Deutschland kommen, die Flüchtlinge sind und die kennen Jesus nicht und sie haben hier die Chance, Jesus kennenzulernen. Noch ist das Evangelium nicht völlig verloren gegangen in Deutschland. Noch gibt es Menschen, die Jesus glauben und sein Evangelium bekennen und weitergeben. Und dadurch können Menschen Jesus kennenlernen. Damals in der Zeit der Apostelgeschichte war es andersrum. Die das Evangelium hatten, sie waren sicher und geborgen in Jerusalem und Gott hat sie herausgetrieben durch die Verfolgung. Und dadurch hat sich das Evangelium ausgebreitet in Samaria, in Judäa und darüber hinaus. Gott lässt Leiden zu. Und er hat seinen Plan damit. Na, Ralf, du warst jetzt 3 Wochen in Damm 2000, um 2 Männern zu dienen. Ne? Da. Klar, wolltest du Heilung für deinen Rücken. Ne? Aber Gottes Plan, der ist viel, viel höher, viel größer. Und wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir verstehen es nicht. Und so ist diese Hungersnot schwer über dem Land. Aber Gott hat seinen Plan. Und wir haben gesehen, es geht ihm darum, dieses Volk zu einen, sie zu versöhnen. Gott will, dass wir eins sind, dass sein Volk eins ist. Aber das ist nicht so einfach. Denn sie haben schwere Schuld auf sich geladen. Die Brüder haben sich schwer vergangen an ihrem Josef, an ihrem jüngsten Bruder oder zweitjüngsten Bruder. An dem Liebling des Vaters haben sie sich vergangen. Und es ist notwendig für die Versöhnung, dass Umkehr entsteht, Buße entsteht. Und Josef prüft sie. Gott prüft uns. Und manchmal ist es auch notwendig, dass wir einen Bruder, eine Schwester erst prüfen. Es wird gesagt über den Dienst. Wenn einer ein Diener der Gemeinde sein soll, ein verantwortlicher Leiter in der Gemeinde, dann soll er erst geprüft werden. Es gibt diese Prüfungen. Und da müssen wir uns nicht wundern, da müssen wir uns auch nicht in unserer Ehre gekränkt fühlen, wenn wir geprüft werden. Sondern da sollten wir willig sein und sagen, ja, das ist richtig, es ist gut. Die Brüder sind sehr in Unruhe. Sie haben einen der ihren bei Josef lassen müssen, weil sie groß rumgetönt haben. Simeon ist in Ägypten geblieben. Sie sind zurückgekehrt mit ihrem ganzen, mit dem ganzen Getreide, was sie dort gekauft haben. Und Josef hat ihnen sogar noch das Geld in die Säcke gesteckt und sie haben deswegen schlechtes Gewissen und haben Angst, wieder zurückzukehren nach Ägypten, weil sie Angst haben, dass ihnen vorgeworfen wird, sie haben gestohlen. Sie haben das Geld wieder, ne, einkassiert. Außerdem gibt es das Problem, dass sie den jüngsten Bruder mitbringen sollen, den Benjamin, den Jakob aber nicht hergeben will. Das ist ein Ein und Alles. Ganz schwierige Situation. Jetzt gehen wir in Kapitel 43. Die Hungersnot aber war schwer im Land. Also Gott lässt es zu, dass das alles geschieht und sie sind jetzt in dieser schwierigen Situation, aber er lässt nicht zu, dass sie einfach jetzt weiterleben können. Das erinnert mich an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Es reicht nicht, dass er einfach nur sein ganzes Geld verbraucht hat. Also das würde ja schon reichen. Er ist ja schon im Elend. Er hat sein ganzes Geld verbraucht. Aber dann steht, dann erzählt Jesus die Geschichte so, dass er sagt, dann kam eine Hungersnot übers Land. Das heißt, der Gürtel wird noch enger geschnallt, ne? Die Daumenschrauben werden noch mal heftiger angezogen. Sie können nicht so bleiben. Gott will nicht, dass wir in so einem Zustand bleiben wie Jakob und die Brüder jetzt. Er will das nicht. Er liebt seine Kinder, er liebt sein Volk. Deswegen muss er manchmal sogar noch härter zufassen, weil er nicht möchte, dass wir uns einrichten in unsere beengte, na, wir kriegen das hin als Menschen, wir sind in so einer beengten Situation und wir leiden und wir richten uns ein. Na? Okay, gut, ich kann mich zwar nicht bewegen, aber irgendwie, es geht ja, ich kann ja atmen, irgendwie geht das ja. Und dann macht Gott nochmal. Damit ich da rausgehe, damit ich mich bewege, damit ich diese Schritte tue, die Gott will, dass ich sie tue. Und hier steht es also, die Hungersnot war schwer im Land und es geschah, als sie das Getreide völlig aufgezehrt hatten, das sie aus Ägypten gebracht hatten. Da sagte ihr Vater zu ihnen, geht zurück, kauft uns ein wenig Nahrung. So als ob Jakob nicht nachdenkt. Was bedeutet das eigentlich? Er spürt nur seinen Hunger und denkt so, ja, in Ägypten gibt's doch was zu essen, geht mal los, holt was. Jungs, da sagte Juda zu ihm, und das ist jetzt interessant, jetzt kommt Juda ins Spiel. Dieser Juda, der so schlau war, der den ganzen Hass auf Josef zu einem gewinnbringenden Deal umgeformt hat, der die Brüder davon abgehalten hat, dass sie Josef umbringen und sie dazu gebracht hat, ihn stattdessen zu verkaufen. Da sagte Juda zu ihm, der Mann hat uns nachdrücklich gewarnt und gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Wenn du unseren Bruder mit uns senden willst, dann wollen wir hinabziehen und dir Nahrung kaufen. Wenn du ihn aber nicht sendest, ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt, ihr sollt mein Gesicht nicht sehen, es sei denn, euer Bruder ist bei euch. Interessant ist, dass Juda hier aufsteht unter den Brüdern. Er wird zum Sprecher der Brüder, jetzt auch in den folgenden Kapiteln. Um ihn geht es sehr stark auch. Wie gesagt, weil er diese Rolle übernommen hatte. Ruben hatte versucht, die Brüder anzuführen als Ältester, hatte versucht, Josef zu retten, aber sie haben nicht auf ihn gehört, sondern sie haben sich von Juda leiten lassen. Und Judas Rat, Judas Weg war nicht der Weg Gottes. Auch wenn Gott das Ganze gebraucht hat zu seiner Ehre, aber es war nicht der Weg Gottes. Jetzt macht sich diese ganze Umkehr der Brüder eigentlich hauptsächlich fest auch an Juda, an Judas Umkehr. Juda steht auf und wird zum Sprecher. Warum Juda? Natürlich, weil Gottes Plan mit Juda ist, dass aus ihm der Retter kommen soll. Aus ihm soll der König Israels kommen nach Gottes Herzen. David war ein Nachkomme Judas. Aus dem Stamm Juda und aus der Nachkommenschaft Davids kommt dann der König Israels in Ewigkeit, Jesus Christus. Also Juda, er soll zur Umkehr kommen. Er soll zu einem Mann Gottes werden. Er soll zu einem Typus für Christus werden, ein Vorreiter, ein Vorläufer Christi werden. Bisher haben wir Juda ganz anders kennengelernt. Ich erinnere nur an die Geschichte mit Tamar, seiner Schwiegertochter. Kapitel 38 kann man das nochmal nachlesen. Also, dann steht hier in Vers 6, da sagte Israel, interessant, hier der Namenswechsel, Israel sagt etwas. Warum habt ihr mir das Leid angetan, dem Mann zu berichten, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie aber sagten, der Mann erkundigte sich genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sagte, lebt euer Vater noch, habt ihr noch einen Bruder? Da berichteten wir ihm, wie es sich verhält. Konnten wir denn wissen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder herab? Da sagte Juda zu seinem Vater Israel, schicke den Jungen mit mir, so wollen wir uns aufmachen und hinziehen, dass wir leben und nicht sterben, sowohl wir als du, als auch unsere Kinder. Ich will Bürge für ihn sein. Von meiner Hand sollst du ihn fordern, wenn ich ihn nicht zu dir bringe und ihn vor dein Gesicht stelle, will ich alle Tage vor dir schuldig sein. Juda steht auf. Wir sehen die ganze Situation, die gegenseitigen Vorwürfe, dieses Hin und Her. Und Juda versucht, einen Weg zu bahnen, ein Weg, wie sie aus dieser Bedrängnis, aus dieser Situation herauskommen. Und er tut etwas, was genau diese Umkehr anbahnt. Er übernimmt Verantwortung. Und zwar mit seinem eigenen Leben. Ruben, der Älteste, hatte vorher am Ende des letzten Kapitels gesagt, wenn ich Simeon und Benjamin nicht zurückbringe, heil zurückbringe, dann kannst du meine Söhne nehmen und sie töten. Völlig idiotisch. Juda legt sein eigenes Leben hin. Er sagt, ich bin bereit, die Schuld auf mich zu nehmen. So wie Christus gesagt hat, Vater, hier bin ich. Ich nehme die Schuld aller meiner Brüder, all dieser Menschen nehme ich auf mich. Er übernimmt Verantwortung. Er wird Christus ähnlicher in dieser Situation. Und gleichzeitig weiß er nicht, was er spricht. Er denkt, er kriegt das hin. Es wird schon nichts passieren. Wir werden hingehen, ich werde den Benjamin vorstellen und dann werden wir Simeon zurückkriegen und dann werden wir wieder zurückkehren. Ich werde das schon schaffen. Er muss noch was lernen. Denn hätten wir nicht gezögert, gewiss, wir wären jetzt schon zweimal zurückgekehrt. Also die Zeit drängt, die Hungersnot drückt. Da sagte ihr Vater Israel zu ihnen, Wenn es denn so ist, dann tut Folgendes. Nehmt vom besten Ertrag des Landes in eure Gefäße und bringt dem Mann ein Geschenk hinab. Ein wenig Balsamharz und ein wenig Traubenhonig, Tragakant und Ladanum, Pistazien und Mandeln. Und nehmt doppeltes Geld in eure Hand und bringt das Geld, das oben in eure Säcke zurückgegeben worden ist, in eure Hand zurück. Vielleicht war es ein Irrtum. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren anderen Bruder und Benjamin wieder zurückschickt. Und ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Wir sehen hier zwei Kräfte in Jakob wirken. Die eine Kraft, davon haben wir schon gesprochen, Jakob ist, auch wenn er sich bekehrt hat, auch wenn er aus dem Geist geboren ist, ist er doch auch, hat er ein etwas Fleischliches an sich. Und das ist immer noch diese alte, besondere Liebe zu Rahel und zu seinen Söhnen. Die hat etwas Fleischliches an sich. Und das tritt hier auch immer wieder hervor. Er kriegt dieses Resignative, dieses, ach ja, ach, es ist alles so schlimm und so furchtbar und mir wird alles genommen und dann habe ich gar nichts mehr und dann kann ich nur noch sterben. Aber es kommt etwas anderes durch. Juda bahnt den Weg und Jakob wird wieder zu Israel und er richtet sich quasi auf und er gibt hier den Brüdern einen Rat, richtig nüchtern und ja, positiv. Er geht die ganze Problematik an und zeigt einen Weg auf. Er sagt, nehmt das doppelte Geld mit. Vielleicht war es ein Irrtum. Bleibt niemand etwas schuldig, sagt Gott. Bleibt niemand etwas schuldig. Wenn so etwas passiert, und manchmal passieren solche Dinge, bringt das in Ordnung. Und nehmt euren Bruder und macht euch auf, kehrt zu dem Mann zurück. Und Gott, der Allmächtige, er spricht von Gott. Endlich wird mal wieder von Gott gesprochen. Da wird so wenig gebetet. So wenig auf Gott geschaut. Und Israel bekommt hier wieder den Blick nach oben. Gott, der Allmächtige. Er gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann. Diese Hoffnung, diese Gewissheit. Gott kann uns Menschen gewogen machen. Auch Fürsten, auch Oberste, auch Leiter in der Welt. Er weiß ja nicht, dass dieser Fürst, dieser Mann, dass er ein gläubiger Mann ist, dass er sogar sein Sohn ist. Er weiß das alles gar nicht. Die Brüder wissen das nicht. Sie denken, das ist ein Ägypter, ein Götzenanbeter. Obwohl er auch schon den Brüdern offenbart hat, dass er Gott fürchtet, ein gottesfürchtiger Mann ist. Am Ende bricht aber wieder die Verzweiflung in Jakob durch. Er sagt, ich, wie ich die Kinder verlieren soll, muss ich die Kinder verlieren. Dann nahmen die Männer dieses Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand und Benjamin und machten sich auf und zogen nach Ägypten hinab. Und sie traten vor Josef. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Und der Mann tat, wie Josef gesagt hatte, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das im Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Es ist wieder das schlechte Gewissen, das alle Ängste wach macht in ihnen. Und sie traten zu dem Mann, der über Josefs Haus war und redeten zu ihm am Eingang des Hauses. Und sie sagten, bitte, mein Herr, wir sind im Anfang wirklich nur herabgezogen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten, siehe, da war das Geld eines jeden oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem Gewicht. Das haben wir in unserer Hand zurückgebracht. Auch anderes Geld haben wir in unserer Hand hergebracht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Wir haben solche Angst. Aber es ist völlig unbegründet. Geschwister, manchmal haben wir vor Menschen Angst und es ist völlig unbegründet. Wir sind getrieben von einem schlechten Gewissen. Wir denken, wir werden gleich niedergemacht. Dabei ist da gar nichts bei dem anderen. Es ist nur in unserem Kopf. Es ist nur in uns diese Angst. Er sprach: Friede euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Also Josef hat das Ganze so eingefädelt, dass er das Geld in ihre Säcke gepackt hat und selbst für die Brüder gezahlt hat. Der Verwalter hier hat das ganze Geld bekommen. Josef hat bezahlt für seine Brüder. Und er führte Simeon zu ihnen heraus. Und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und gab ihnen Wasser, und sie wuschen ihre Füße, und er gab ihnen ihren Eseln Futter. Und sie bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Das zweite Mal. Zweimal hat er es geträumt. Zweimal geschieht es hier. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte: Geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr spracht? Lebt er noch? Sie sagten: Es geht deinem Knecht, unserem Vater, wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder, das dritte Mal. Und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter, und sagte: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Er kannte ihn ja gar nicht, oder nur als kleinen Jungen. Jetzt ist er schon ein junger Mann, ne? Jetzt sieht er diesen jungen Mann vor sich. Ist das euer jüngster Bruder? Ist das mein Bruder Benjamin? Und er sprach: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder, und er suchte einen Ort zu weinen. Und er ging in das innere Gemach und weinte dort. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus, bezwang sich und sagte: Trag das Essen auf. Da trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm aßen, besonders. Denn die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für Ägypter. Ich weiß nicht genau, was das jetzt für ein Hintergrund ist. Irgendwie wird später auch nochmal gesagt, dass sie nicht zusammen leben konnten, weil die Israeliten, Jakob und seine Söhne, die waren Viehhirten, und das war ein Gräuel für die Ägypter. Interessant ist aber, dass Josef auftragen lässt, besonders an besonderen Tischen anscheinend, und dass Josef selbst aber nicht mit den Ägyptern sitzt. Ich frage mich, warum die Brüder immer noch nicht gecheckt haben, dass hier irgendwas komisch ist. Und sie aßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Da sahen die Männer einander staunend an. Also er hatte sie platziert auf dieser Festtafel nach ihrem Alter. Woher weiß er das? Merkwürdig. Sie staunen. Irgendwie merken sie, da ist irgendwas komisch hier. Aber sie sagen nichts. Sie fragen nichts. Sie reden nicht drüber. Sie könnten ihn doch fragen. Sie könnten doch mit ihm sprechen. Sie könnten doch vielleicht auf diese Idee kommen, dass er der Bruder ist. Tun sie aber nicht. Sie erkennen ihn nicht. Sie fragen auch nicht danach. So viele haben Jesus nicht erkannt. Und die Jünger selbst, als er mit ihm gegessen hat, sagt einer der Jünger zu ihm, Philippus, glaube ich: Zeig uns den Vater. Und es ist uns genug. Und Jesus sagt: Philippus, hast du mich immer noch nicht erkannt? Und er ließ ihnen...
Wie bitte?
Er muss aber auch alle Brüder erkannt haben.
Ja, hat er. Hat er. Ja, weil der ja klein war, als er das Land verlassen hat. Der war ein kleiner Junge, jetzt ist er ein junger Mann. Wenn, na, das, ja, die hat er erkannt, die waren ja alle älter als er, die waren ja schon Männer, als er gegangen ist. Und er ließ ihnen von den Ehrengerichten von ihm, vor ihm auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war 5-mal größer als die Ehrengerichte von ihnen allen. Also ihm hat er nochmal besonders aufgetischt, so, ne? Benny, der kleine Benny muss richtig fett gesegnet werden. Und dann steht hier am Schluss, sie tranken mit ihm und berauschten sich. Und das fand ich interessant. Also die haben da dieses Festessen gehalten und die Brüder, die haben nichts Besseres zu tun, als sich die Hucke voll zu hauen. Nee, natürlich nicht. Das ist sein Bruder, sein Vollbruder sozusagen, ne? Der Sohn seiner eigenen Mutter, ne? Und mit dem ist er in besonderer Weise verbunden. Deswegen bekommt er hier eine besondere Zuwendung. Auch das gehört mit zu diesen Zeichen, die Josef tut, womit er sich eigentlich verrät. Er verrät sich damit. Aber die Brüder sind so stumpfsinnig, sie erkennen das nicht. Und sie stumpfen noch mehr ab, indem sie sich vollsaufen. Jesus hat uns gewarnt, Geschwister. In Lukas 21, das schlagen wir mal kurz auf, Lukas 21. Richtig, Reinhard. Und zwar geht es, ich fand es interessant, dieses Betrunkensein, sich betrinken, Trunkenheit, das kommt im Neuen Testament häufiger vor. Es wird uns als Werk des Fleisches vor Augen geführt. Es wird uns gesagt, dass jemand, der ein Trunkenbold ist, der darin lebt, sich voll zu machen, dass er nicht in das Reich Gottes hineinkommt. Das ist etwas, wovon wir uns bekehrt haben, wovon wir uns abgewandt haben. Aber es wird mehrmals erwähnt, interessanterweise, in Bezug auf das Ende. Auf die Wiederkunft Christi hin wird uns das mehrmals gesagt. Passt auf. Und hier ist eine der Verse, die darüber sprechen. Jesus spricht über das Ende. Und dann sagt er in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Verpasst es nicht, seid wach, seid nüchtern. Macht euch nicht voll. Na, das, was er in Epheser grundsätzlich uns als seinen Kindern sagt, ist, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voller Geist. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Entweder oder. Bist du voll mit Spiritus oder bist du voll mit Holy Spirit? Na? Entweder oder. Beides geht nicht. Und Jesus warnt und sagt, passt auf, dass ihr eure Herzen nicht damit beschwert. Damit ihr bereit seid. Darum geht es, bereit zu sein, wach zu sein, in dieser Situation Jesus zu erkennen, wenn er wiederkommt, ihn zu erwarten, ihn willkommen zu heißen. Die Brüder sind überhaupt nicht in der Lage, Josef zu erkennen, weil ihre Herzen noch völlig dicht sind, weil sie noch belastet und beladen sind von Schuld, von schlechtem Gewissen. Weil sie es gar nicht glauben können und wollen, dass er noch lebt und dass es eine Versöhnung möglich sein könnte. Sie sind unfähig dazu und Gott ist gnädig. Er gebraucht Josef, um sie da rauszuholen und daraus zu befreien. Aber auf diese Weise kann er es nicht machen. Er kann jetzt nicht bei diesem Fest mal sagen, hey Leute, ich bin Josef.
Ja, super. Oh, lass es anstoßen.
Es geht nicht. Wacht nun und betet. Dass der Tag nicht hereinbricht wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Jesus will das. Er möchte, dass du vor ihm stehst, dass du dabei bist, wenn die Entrückung kommt. Er möchte dich gerne in seiner Gegenwart haben. Dafür ist es aber wichtig, dass du wach bist, dass du im Gebet bist, dass du in ihm bleibst und dass du dein Herz nicht beschweren lässt von all diesen Dingen, die er hier nennt. Und wir gehen in 1. Korinther 11 und das ist noch eine Stelle, wo die Trunkenheit erwähnt wird, interessanterweise, oder? Bei diesem Festmahl, wo doch eigentlich eine Versöhnung, eine wunderbare Versöhnung gefeiert werden könnte. Jetzt sind alle Brüder da, versammelt. Er hat so viele Zeichen gegeben. Aber sie saufen sich voll. Es kann noch nicht stattfinden. Die Versöhnung kann noch nicht stattfinden. Und so sagt Paulus das auch in 1. Korinther 11. Er sagt in Vers 11, und Vers 17, wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Wir kommen hier zusammen, jeden Mittwochabend. Kommen wir zusammen oder kommt jeder einzeln für sich? Lasst uns zusammenkommen. Wir essen zusammen drüben. Lasst uns zusammen essen. Lasst uns zusammen kommen. Einander wahrnehmen, einander begrüßen. So unterschiedlich wir sind. Klar, wir haben so unsere Freunde. Aber lasst uns auch mal darüber hinausgehen. Nicht nur auf Best Friends gucken. Wir sind eine Gemeinde. Wir gehören zusammen. Wir sind der Leib Christi. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Es gibt eine Möglichkeit, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen und du gefällst Gott nicht wohl. So wie wir es am Sonntag gelesen haben, die Verse in Amos, wo es heißt, hört mir auf mit euren Lobpreisliedern. Das ist Geplärr in meinen Ohren. Nicht, weil die so schlecht gesungen haben, sondern weil sie religiös waren, sie sind in die Gemeinde gekommen, in den Tempel gekommen, haben Gott angebetet, aber sie hatten ein schmutziges Herz und sind nicht umgekehrt von ihrer Ungerechtigkeit, die sie untereinander, wie sie sich gegenseitig behandelt haben. Und so sagt Paulus auch für die neutestamentliche Gemeinde. Wir können zusammenkommen als sein Leib und es gefällt Gott nicht. Es ist zum Schlechteren. Es dient uns nicht zur Auferbauung, sondern es zieht uns runter. Und Paulus sagt, das kann ich nicht loben. Das ist nicht gut. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Er hat es gehört und er sagt, und zum Teil glaube ich es. Wir sollten immer mit dem, was wir hören, vorsichtig umgehen. Paulus macht das auch. Er sagt nicht, ich habe das gehört und so ist es dann ja auch. Er geht immer von dem Besten aus. Die Liebe glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Wir gehen immer von dem Besten aus. Ich liebe meine Geschwister. Ich weiß, ja, sie sind schwach, sie haben Fehler, aber ich weiß, dass sie den Herrn lieben und deswegen gehe ich erstmal davon aus, von dem Besten gehe ich erstmal von aus. Also ganz so schlimm, wie ich das gehört habe, kann es eigentlich nicht sein. Aber so wie ich es gehört habe, so das war so ernst, wie mir das berichtet wurde, da muss schon etwas dran sein. Das kann nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Und ja, ich kenne euch ja auch. Ich weiß, dass ihr auch diese Schwäche habt. Also zum Teil glaube ich es. Er formuliert das freundlich. Das heißt aber nicht, dass es weniger ernst ist. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Das ist eine Aussage über den Zustand der Kirche Jesu Christi über die Zeiten hinweg. Wir fragen uns, warum muss das sein, diese ganzen Kirchenspaltung, Gemeindespaltung immer und immer wieder. Das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht der Wille Gottes. Jesus hat doch gebetet, mach sie eins, Vater, so wie wir eins sind. Aber Paulus sagt, ja, es nicht im Sinne von, es muss so sein, dass es gut wäre. Er sagt am Anfang vom ersten Korintherbrief, dass Gott keine Spaltung will im Leib. Es ist nicht der Wille Gottes, es ist nicht gut. Aber es ist anscheinend etwas, was halt so kommen muss, was passieren wird. Es ist unausweichlich, es passiert. Es ist nicht schön, es ist nicht gut, es ist nicht richtig, aber es passiert. Und dabei kommt etwas Gutes raus, wie bei der Hungersnot. Sie musste kommen. Sie war nicht gut, aber sie hatte ihr Ziel, ihr Zweck. Und so sagt Paulus, auch die Spaltung hat einen Zweck. Die Bewährten werden offenbar. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl, das Abendmahl zu nehmen, zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Wir haben das Problem auf eine andere Weise gelöst. Paulus hat vorgeschlagen, dass jeder doch bitte zu Hause essen soll. Wir machen das so, wir bieten hier ein Abendbrot an, dann kann jeder kommen, der hungrig ist und kann was essen. Na? Und wenn er kein Geld hat, dann bezahlt er eben nichts. Na? Gegen Spende. Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also auch hier, das Kommen Christi spielt eine wichtige Rolle. Das Abendmahl ist das Bekenntnis vom Sühnetod Christi. Für unsere Schuld ist er gekommen. Er hat sein Leib, sein Blut für uns gegeben. Er hat einen neuen Bund gestiftet. Der neue Bund in seinem Blut. Und wir sollen es immer wieder tun und daran uns erinnern, dass er diesen Bund geschlossen hat. Er hat ihn nicht nur mit mir geschlossen, er hat ihn mit uns geschlossen. Dieses mein Leib, der nicht für dich ist, sondern für euch. Er ist für dich persönlich und für deinen Bruder, für deine Schwester neben dir. Das ist auch der Weg, wie er uns eins macht, so wie Josef in seinem Opfer, in seiner Hingabe, auch dann in der Vergebung, die er den Brüdern zuspricht, die Versöhnung am Ende herstellt. So hat Christus für uns die Versöhnung mit Gott und auch miteinander hergestellt, durch sein Leib, durch sein Blut. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Es gibt eine gute Tradition zum Abendmahl. Tatsächlich, wie Jesus das eigentlich in Bezug auf das alttestamentliche Opfer, das Opfer im Tempel sagt. Er sagt, wenn du auf dem Weg bist in den Tempel und dir fällt ein, dass ein Bruder was gegen dich hat, dann geh zuerst hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann kannst du zum Altar gehen und deine Opfergabe darbringen. Hier wird etwas Ähnliches ausgesagt. Paulus sagt, das Herrenmahl, das Abendmahl, wenn wir das feiern, dann soll das zur Auferbauung dienen, dann soll es den Herrn verherrlichen, dann soll es den Herrn widerspiegeln, sein Versöhnungswerk widerspiegeln. Und dann kann es nicht sein, dass ihr zusammenkommt, das Abendmahl nehmt, aber in Wirklichkeit seid ihr heillos zerstritten untereinander. Da muss Vergebung rein, da muss Versöhnung kommen untereinander. Insofern ist es wichtig, wenn wir hier untereinander sitzen und du weißt, mit dem da hinten, da habe ich so meine Probleme, dann geh zu ihm und suche die Versöhnung im Abendmahl. Das ist ganz wichtig. Und wenn derjenige nicht hier ist, dann sagt Jesus, wenn du stehst und betest, dann vergib, wenn du jemandem was zu vergeben hast. Und er lehrt uns zu beten, vergib uns unsere Schuld, vergib mir meine Schuld. Kehre um in deinem Herzen und suche die Möglichkeit, mit jemandem dich zu versöhnen, mit dem du im Clinch liegst, wo etwas zwischen euch gekommen ist. Ja, vielleicht setzt du beim Abendmahl aus deswegen und sagst, ich will das erst in Ordnung bringen, bevor ich das Mahl nehme. Und am besten nehme ich es dann mit dem zusammen, wenn es denn möglich ist. Vater, ich danke dir für dein Opfer, was du gebracht hast, dass du deinen Sohn gegeben hast aus Liebe zu uns, damit wir in Ewigkeit teilhaben an der Gemeinschaft mit dir. So lass uns nicht irgendwie eingelullt sein. Hilf, dass wir nüchtern sind, dass wir wachen und beten, dass wir realistisch sind mit uns selbst, mit unserer Lebenssituation, dass wir es nicht ausblenden, dass bestimmte Lebensbereiche, bestimmte Beziehungen, die wir haben, bestimmte Dinge, die wir tun, Herr, wir wollen ins Licht treten als ganzer Mensch, denn du liebst die Gemeinschaft im Licht und wenn wir im Licht wandeln, wie du im Licht bist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. So willst du uns reinigen jetzt von aller Sünde, von allem, was nicht in Ordnung ist, alles, was irgendwo, wo irgendeine Beschwernis ist, du willst das wegnehmen, Herr. Aber du willst nicht, dass wir uns dicht machen und einfach darüber hinweggehen. Du willst, dass wir das bekennen, dass wir bekennen, wo wir gesündigt haben, dass wir auch bekennen, dass wir vergeben und vergeben haben, weil du das Opfer gebracht hast, weil du für uns selbst, für unsere Sünde, aber auch für die Sünde unseres Bruders, unseres Nächsten gestorben bist, Herr. Wir preisen dich für diesen neuen Bund, der uns das ermöglicht, der uns in die Freiheit führt und in die wahre Gemeinschaft mit dir und miteinander. So segne Brot und Wein und Traubensaft, dein Leib, dein Blut für uns, Herr. Amen.